Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Es gibt Zeiten, in denen man die Stille der Tiere braucht, um sich von den Menschen zu erholen. Also eigentlich jeden Tag. Und wie sieht's umgekehrt aus? Was braucht mein Tier? Fühlt es sich wohl? Ist es im Gleichgewicht? Antworten darauf hat Karin Proyer für uns. Ihres Zeichens Tier- und Humanenergetikerin, diplomierter Coach für Hunde und Katzen sowie telepathische Tierkommunikatorin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Julia, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wofür bist du Tieren im Allgemeinen und deinen, wie der Feli etwa, dann im Speziellen besonders dankbar?
Oh, für alles. Also wenn du die zwei Stichworte Tiere und Dankbarkeit nennst, könnte ich, glaube ich, schon anfangen, ein Buch zu schreiben. Weil ich bin Tieren täglich dankbar. Es reicht schon für mich, wenn ich Tiere draußen beobachten darf. Ja? Wir können so, so viel von den Tieren lernen.
Was zum Beispiel?
Von unseren Haustieren, ja. Das im Hier und Jetzt leben. Mhm. Es gibt ja diese wunderschöne Illustration, wo ein Mann und ein Hund auf einer Parkbank sitzen. Man sieht die Gedankenblase. Und in der Gedankenblase vom Mann siehst du halt die Rechnungen, die er bezahlen muss, den Streit, den er im Büro gehabt hat, das Auto, das in die Werkstatt muss. Und in der Gedankenblase vom Hund ist genau das gleiche Bild. Der Mann und der Hund auf der Parkbank. Und das finde ich so schön. Das zeigt uns eben, wie wichtig es ist, einfach nur mal im Hier und Jetzt zu sein. Wenn wir mit unserem Hund spazieren, zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen, dass wir jetzt das Handy auch mal weg und einfach nur mit dem Hund da sind. Beobachten, wie er mit der Umwelt, mit der Natur umgeht, wie er alles beobachtet, beschnuppert. Ich meine, wir Menschen brauchen jetzt nicht die Grashalme beschnuppern, aber ich finde das so faszinierend, ja, wie ein Hund da 5 Minuten an einem Grashalm schnuppern kann und das ist einfach sein Leben. Da ist er gerade zum Hier und Jetzt und das finde ich wunderschön.
Absolut. Und wofür bist du der Feli jetzt im Speziellen dankbar?
Ach, meine Schwester. Meine Schwester ist bei uns in der Familie als Familienmitglied dazugekommen, da war ich gerade mal 4 Jahre alt. Und das Lustige war ja, wenn wir auf die Welt kommen als Babys, haben wir ja unsere Hellsinne und den telepathischen Kanal völlig entwickelt. Das heißt, wir können Dinge wahrnehmen, die Erwachsenen größtenteils nicht mehr wahrnehmen. Für Babys ist es ganz normal, jetzt auch vielleicht verstorbene Seelen zu sehen oder eben auch Tiere zu verstehen. Und für mich war es so auch ganz klar, fühlen zu können, wie es der Feli geht oder so verstehen zu können, was sie braucht, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Und es hat bei mir relativ lang gedauert, bis ich festgestellt habe, das war nicht für jeden so. Es war dann wirklich tatsächlich erst in der Schulzeit, wo ich gemerkt habe, okay, es ist gar nicht so unter Anführungszeichen normal, das alles fühlen zu können. Ja?
Und Feli hat mich aber. Was hast du zum Beispiel gefühlt bei eurem Familienhund?
Oft ihre Zweifel. Hunde sind ja wahnsinnig feinfühlig, was Energien betrifft. Zum Beispiel Energien von Menschen. Ja. Sie war für mich auch der beste Indikator oder Kompass, wie ein Mensch, ob ein Mensch ehrlich war, ob ein Mensch aufrichtig war, welche Absichten der Mensch hatte. Die Tiere spüren das. Du kannst einem Tier nichts vormachen. Das heißt, auch in der Arbeit mit Tieren sind wir wirklich nur erfolgreich, wenn wir hundertprozentig authentisch sind. Wir können Menschen schon größtenteils nichts mehr vormachen, aber Tieren überhaupt nicht. Und das war bei der Feli konnte ich sein. Ja, ich hatte so meine Themen in der Kindheit mit Mobbing, aber mit der Feli durfte ich immer ich sein. Das heißt, ich musste ich sein, damit ich von ihr überhaupt angenommen werden konnte. Das heißt, sie hat das sehr schnell angezeigt, wenn für sie etwas nicht echt oder nicht stimmig war.
Was hat sie dann gemacht zum Beispiel?
Sie hat sich zurückgezogen. Sie hat beinahe, auch jetzt, wenn jemand gekommen ist, sie war gewohnt, dass bei uns immer viel los war. Wir große Familie, am Wochenende immer Barbecue, Fußballspielen im Garten. Es war immer Action bei uns. Aber wenn dann doch mal wer da war, der ihr nicht gelegen hat, war sie weg. Wow. Sich zurückgezogen.
www.angel-touch.at lautet deine Homepage. Also Berührung eines Engels. Wie darf ich denn das verstehen? Wie ist da dein Zugang im Leben und darüber hinaus?
Also 2012, wie ich mein Gewerbe als Tier- und Humanenergetikerin angemeldet habe, hieß ich tatsächlich Animal Touch, weil ich nur mit Tieren arbeiten wollte, zu Beginn. Ja, nicht, dass mir Menschen suspekt waren, aber ich war ein kleiner Schwamm. Ich habe sehr schnell die Energien der Menschen aufgenommen und bei Tieren habe ich mich immer sicher gefühlt. Und 2017 habe ich aber dann die Ausbildung auch begonnen, des Channelings und der Arbeit mit Orakelkarten und der Arbeit mit Engel. Engel waren schon lang, also seit den 90er Jahren habe ich mich damit beschäftigt, auch mit meiner Reiki-Einweihung 2003. Aber da habe ich wirklich auch mit der Arbeit mit Engel begonnen und bin auch Certified Angel Guide von Kyle Gray, einem schottischen Medium. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt auch mit Menschen arbeiten. Und ich habe auch gespürt, dass ich das wirklich, dass ich wirklich bereit war, auch mit Menschen zu arbeiten und auch mich mit Menschen zu verbinden und dabei trotzdem sicher zu fühlen. Und da habe ich gedacht, okay, Animal Touch ist jetzt nicht mehr so stimmig. Und ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte zwei Optionen. Das war Angel Touch und Spirit Touch. Und ich habe immer die zwei Karten, also ich habe es auf Zettel geschrieben und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, was spürt sich stimmiger an? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Angel Touch war sofort, da
Deins.
ist mir warm ums Herz geworden.
Ja.
Und dann habe ich aber auch im Freundeskreis gefragt und alle haben gesagt, Karin, du bist Angel, du musst Angel
Absolut.
Touch nehmen. Und so
Zur
war das.
Tierenergetik selbst gekommen bist du über oder durch dein damals krankes Kaninchen vor
Ja,
21 Jahren. Was ist da genau
also
passiert?
es war tatsächlich schon in den 90er Jahren, dass ich das Glück gehabt habe, dass meine Mutter sehr offen war für das Nicht-Sichtbare, sage ich mal, und auch für, meine Eltern waren damals auf den Philippinen bei einem Wunderheiler. Mich hat das immer fasziniert, was wir eigentlich können, beziehungsweise gar nicht als Heiler, sondern wie wir die Blockaden, die uns zum Heilsein im Wege stehen, auflösen können. Ja, weil das ist ja eigentlich der normale Zustand, der des Heilseins und nicht, dass man Krankheiten hat. Und wie die Cordi damals eben ständig krank war und ich habe gewusst, ich kann was tun. Ich habe das einfach gespürt, ich kann was tun, ich kann ihr helfen. Und dann bin ich damals in dieses Esoterikgeschäft gegangen und habe gefragt, ich suche ein Buch, wie ich lernen kann, wie ich mit Händen heile. Und die Verkäuferin hat mich angegrinst und hat gesagt, warum lernst du nicht einfach Reiki? Lass dich doch in Reiki einweihen. Und so hat es begonnen, 2003.
Und jetzt habe ich eine Frage, denn das Ziel von energetischen Behandlungen ist das Wiedererlangen, so wie du sagst, des körperlichen und seelischen Gleichgewichts und das Lösen von Blockaden. Blockaden wie Narben auch, gehört das dann auch
Ja,
dazu?
also, also in der Tierenergetik-Ausbildung sind Narben sehr wohl auch ein Thema, allerdings wenn es um die Meridiane geht, also in der Akupunktmassage. Weil Narben wirklich, wenn Narben auf Meridianen, unsere Körper sind ja von Meridianen durchzogen oder werden von Meridianen versorgt, die Energiebahnen, und da liegt eine Narbe drauf, dann kann die sehr wohl den Meridian blockieren, beziehungsweise sich auf das Organ, mit dem der Meridian verbunden ist, blockiert, also sich auswirkt, negativ auswirken darauf. Ja. Bei Reiki geht es mehr um die Blockaden im feinstofflichen Bereich, das heißt in den Chakren, ja, oder Blockaden, Schatten, die wir, der Schatten klingt zu negativ, aber etwas, was wir in der Aura haben. Also du kannst mit Reiki ist im Grunde nur ein, ist die Energie, ist die Lebensenergie. Wir bestehen aus, im Grunde haben wir diese Lebensenergie in uns ist Qi, aber mit Reiki lernen wir, ein Kanal zu sein. Das heißt, wir verbinden uns mit der kosmischen, mit der kosmischen Energie, leiten sie durch unseren Körper, versorgen uns dadurch natürlich auch selbst. Das heißt, mir geht es nach einer Reiki-Behandlung selbst auch immer besser, wenn ich sie gebe. Und ich sage immer, navigieren dann diese Energie gezielt durch unsere Hände auf den Körper des Patienten, ob das jetzt Mensch oder Tier ist. Und spüren auch mal, ja, wo spüren wir Kälte, Wärme. Wir lernen natürlich ganz, ganz stark mit unserer Intuition zu arbeiten oder eben mit Spirit, ja, mit Engel, mit Geistführern, die uns dann auch noch unterstützen und anleiten,
Das wäre
ja.
jetzt so meine nächste Frage nämlich gewesen. Äußere Narben sind ja sichtbar, okay? Aber was ist mit dem Inneren? Wie entdeckst du die Wir-Tier-Kommunikation dann telepathisch?
Ich finde, deswegen mache ich das, biete ich das auch als Jahresausbildung an. Die Tierkommunikation und die Tierenergetik ergänzen sich einfach optimal, weil in der Tierenergetik kannst, in der Tierkommunikation kannst du sehr wohl das Tier fragen, wo spürst du ein Unwohlsein, wo spürst du Schmerzen, ja, bei welcher Bewegung oder bei welcher Behandlung tut dir etwas weh? Und in der Tierenergetik kannst du dann gezielt damit arbeiten.
Spannend. Du sagst ja, jeder und jede kann das. Welche Blockaden gilt es dabei, bei uns selbst zu lösen? Ja, ich meine, du machst das jetzt seit über 20 Jahren, 30 Jahre.
Natürlich die Zweifel. Wir kriegen, also es gibt da ganz, ganz viel. Oh Gott, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel rede. Es fängt schon an in der Kindheit, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir als Baby, als Kleinkinder sehr viel wahrnehmen. Jetzt kommt es dann auf unser Umfeld an. Wie geht unser Umfeld damit um? Ja? Haben wir Eltern oder haben wir ein Umfeld, das sagt, oh, spannend, erzähl ein bisschen mehr davon und sogar mitspielen, auch wenn sie es nicht glauben? Oder hast du Eltern zum Beispiel, die sagen, hör auf mit dem Blödsinn, wir schämen uns für dich, diesen imaginären Freund gibt es nicht, das ist unheimlich und du machst zu, ja? Du blockierst dich selber. Dann ist es natürlich im ersten Schritt in der Tierkommunikation, diese Blockaden wieder, diese Glaubenssätze zu transformieren. Dieser Glaubenssatz wie, das gibt's ja gar nicht oder das ist nicht gut oder ich darf ja das alles gar nicht wahrnehmen, es ist ganz natürlich, dass wir das wahrnehmen können. Unsere Hellsinne sind, wir sind damit geboren und das ist ein ganz natürliches Werkzeug, unter Anführungszeichen, das uns allen zur Verfügung steht und wir dürfen das auch einsetzen. Das ist etwas Schönes.
Muss man zuerst Tierkommunikation machen und dann Tierenergetik oder kann man das auch umgekehrt machen oder?
Man kann es auch umgekehrt machen. Also ich habe ja beides. Ich habe ja auch viele Teilnehmer, die mit der Tierenergetik starten. Die tun sich dann in der Tierkommunikation wesentlich leichter. Ich glaube, es ist leichter, mit der Tierkommunikation zu starten und dann in die Tierenergetik. Aber ich habe bei beiden, also dadurch, dass man sehr wohl im Juli, sage ich immer, mit der Tierenergetik einsteigen
Ich
kann,
habe
als auch im
gelesen,
Jänner
9.
mit der
Juli.
Tierkommunikation.
Ja, für alle Kurzentschlossenen gibt es noch Freiplätze jetzt? Frage ich gleich mal nach.
Ich
Bist du
habe jetzt
voll?
drei Plätze, habe ich genau noch. Also es ist wirklich schon cool. Ich glaube, jetzt knapp 2 Wochen und dann
Geht's los?
starten wir und
Ich habe natürlich
genau.
ein bisschen mich reingeklickt und da geht es um Kristalle und Farben, das innere Kind,
Ja.
Karma-Auflösung, vielleicht ein paar Worte nur dazu.
Ja, also ganz, ganz wichtig, das nicht zu unterschätzen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Tiere, egal jetzt, ob ein Hund, ich sage jetzt mal Hund oder Katze, von einem Züchter kommt, ja. Ist es dort in einem gewohnten Umfeld mit der Mutter, mit den Geschwistern und dann wird es auf einmal rausgerissen. Nicht nur aus dem Umfeld, aus dem gewohnten, sondern von der Mutter, von den Geschwistern. Ja. Genauso, wenn man ein Tier aus der Tötungsstation, ein Straßenhund aus dem Tierheim nimmt, die haben alle eine Geschichte, die haben alle etwas und das trägt das Tier mit sich mit. Das kann man in der Tierkommunikation in erster Instanz einmal sich anhören, das Tier reden lassen, weil das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich wunderschön finde, das Tier zeigt schon eine Erleichterung, wenn man mit dem Tier kommuniziert hat. Das heißt, wenn man dem Tier Raum gibt, dass es sich mitteilen kann und es merkt, da hört mir jemand zu und da versteht mich jemand, ist oft schon so, dass das Problem, das vorher der Tierbesitzer geschildert hat, gar nicht mehr da ist. Ja? Bevor überhaupt der Tierbesitzer, weil das ist schon die Voraussetzung, dass der Tierbesitzer auch etwas ändert natürlich, ja? Oder die Bereitschaft hat, etwas zu ändern fürs Tier. Aber meistens sieht man schon die Erleichterung, wenn das Tier reden kann. Und dann natürlich zu schauen, was hat sich in der Kindheit getan? Ja, was ist da passiert? Ganz interessant ist auch das Spiegelthema mit dem Besitzer, weil die Haustiere, ja, man sagt immer, man bekommt nicht das Tier, das man möchte, sondern das man braucht. Die Tiere sind nie zufällig an unserer Seite. Sie haben immer einen wunderschönen Spiegel für uns parat und zeigen uns dann ganz, ganz viele unserer Themen auch. Deswegen ich finde es so wichtig, dass man da hinschaut und da noch ein bisschen selbstreflektierend ist und mal schaut, was man bei sich vielleicht ändern könnte.
Apropos, das ist ein gutes Stichwort jetzt. Karin Brüer, geboren worden im Juni 1972. Alles Gute zum Geburtstag. In Wien
Danke.
aufgewachsen, eben dort. Mit deiner Kindheit verbindest du besonders auch euren Familienhund, die Feli. Schöne Urlaube, du hast doch schon gesagt, viele Freunde, Familienpartys und Panikattacken.
Ja, es passt so gar nicht rein, aber das
Deshalb
war.
habe ich das auch genauso aufgelistet, sage ich
Ja,
jetzt
ja.
mal. Was war die Ursache? Was war der Auslöser? Wie hast du Hilfe bekommen? Wie gehst du heute damit um?
Ja, also das war wirklich etwas, wenn ich jetzt so zurückschaue, auch wenn mein Umfeld hat nur gesehen, was für eine wunderschöne Kindheit ich hatte, ja, eben mit den schönen Urlauben. Wir hatten ganz viele Freunde immer bei uns zu Hause. Aber ich habe mit 6 Jahren begonnen, unter Panikattacken zu leiden. Und Gott sei Dank hat man das damals als Panikattacken erkannt, die Ärzte. Ja. Und meine Mutter ist da mit mir auch zu einer Therapeutin gegangen, die
Wie
meiner Mutter.
haben sich die Panikattacken bei dir geäußert?
Ich konnte zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen. Ich bin am halben Schulweg,
Ja?
bin ich umgedreht. Ja.
Nein.
Es war auch, wenn wir irgendwo in einem Gasthaus waren. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann aus dieser Situation nicht raus, weil es unangenehm ist. Ja? Also als Sechsjährige schon habe ich mir solche Gedanken gemacht, nicht unangenehm aufzufallen. Ja? Weil wenn ich da jetzt aufstehe und rausrennen muss und durch diesen Zwang, ich muss jetzt da sitzen bleiben, hat sich das natürlich verstärkt. Und ich habe auch gemerkt natürlich, dass es nicht sehr, dass meine Familie nicht sehr erfreut war darüber, dass ich jetzt auf einmal nicht mehr da sitzen konnte, ja, weil ich das Gefühl habe, also wenn man eine Panikattacke hat, für alle, die das kennen, das ist wirklich eine Angst, wie eine Todesangst, ja. Du kannst es nicht kontrollieren. Es ist so überwältigend, im negativen Sinne natürlich. Und du kannst es kaum bis gar nicht kontrollieren, ja. Das Glück für mich darin war, dass ich dadurch gelernt habe, die Technik des autogenen Trainings, weil genau das ist das, was die Therapeutin meiner Mutter beigebracht hat, damit meine Mutter mit mir arbeitet, bis ich es selber konnte. Das heißt, ich konnte auch am Abend nicht schlafen. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, mein Zimmer erdrückt mich. Also das war wirklich extrem spannend, jetzt im Nachhinein betrachtet, was ich da alles erlebt habe, weil ich bin mir sicher, ich habe halt etwas erlebt, etwas wahrnehmen können, was ich nicht verstehen konnte. Natürlich dadurch, dass ich hochsensibel war, konnte ich mehr wahrnehmen als mein Umfeld. Ja? Und wenn du merkst, okay, da ist etwas, du spürst, das kein anderer spürt oder sieht, dann kann das natürlich sehr überfordern.
Für
Ja?
alle, die mit dem Begriff autogenes Training nichts wirklich anfangen
Ja.
können, gehört haben wir es tausendmal. Was bedeutet
Ja.
das?
Also ich bin tatsächlich, ich habe gelernt, meinen Körper, jeden einzelnen Teil meines Körpers zu beeinflussen. Ja? Ich glaube, wir haben mit dem Kopf begonnen, dass ich, wie gesagt, mein Kopf wird schwer, ja, bis mein Kopf wirklich so schwer war, dass ich mich da habe fallen lassen. Dann der rechte Arm, der linke Arm und so ist mein ganzer Körper eigentlich in einen kompletten Ruhezustand gekommen, weil ich habe, wenn man sich das vorstellt, ich meine, wenn man das jetzt so sagt, wird schwer, klingt ja das eigentlich negativ, aber es bedeutet einfach, man lässt los, man lässt sich komplett fallen, weil wenn du bist in permanenter Anspannung, du willst permanent alles kontrollieren, den Körper kontrollieren und dann lässt du aber los, du lässt dich fallen und dieses Loslassen und dich eigentlich voller Vertrauen jetzt fallen lassen, ja, war für mich die Rettung. Also ich habe das Gott sei Dank damals als junges Mädchen schon verstanden, wahrscheinlich jeder, ja, weil ich gemerkt habe, dass es mir hilft, weil ich gemerkt habe, es ist meine Rettung.
Konnte dir die Feli auf irgendeine Art und Weise bei den Panikattacken helfen oder war deine
Ja.
Hochsensibilität in Bezug auf Tiere der Sache im Grunde gar nicht dienlich?
Oh ja, also sie war. Das war ja auch das Berührende, dass sie gespürt hat, bevor es irgendwer andere spüren konnte, wenn es mir nicht gut geht. Ja? Oft bevor ich selber gemerkt habe,
Wie hat sie da
dass sie
reagiert?
ganz stark meine Nähe gesucht hat, dass sie wirklich sich an mich gelehnt hat oder zu mir gekommen ist. Und kurz danach war dann etwas, wie eine Panikattacke oder so. Das heißt, sie hat das schon. Es gibt ja auch diese Tiere, die schon spüren, wenn jemand ohnmächtig wird. Ja? Es gibt ja diese Krankheit, wo du schlagartig ohnmächtig wirst. Und es gibt Hunde, die das davor schon spüren und die
Eine
dich dann zu
Freundin
Boden
von mir
ziehen.
baut gerade, also in Deutschland sind solche
Ja.
Hunde ja bereits im Einsatz. Und eine
Ja.
Freundin von mir, ein Interview wird es im Dezember geben, baut dasselbe jetzt in Österreich auf, die Alex Brugger.
Das ist perfekt. Das
Ja,
ist so
ich
genial
kriege
und
schon wieder
so wichtig.
Gänsehaut.
Ja, ich
Also
auch.
ja, ab
Ja.
Dezember in Österreich. Diese Tiere, diese
Das ist
hochsensiblen
toll.
Tiere, die das spüren, wenn es dem Menschen schlecht geht. Psychisch, weißt du?
Ja,
Ja,
ganz genau. Die
das wird es
wirklich
geben
dann,
bei uns.
die als Engel zur Seite
Ja,
stehen, ja, dich
genau so ist
trösten. Das
das.
war auch bei den Kaninchen so. Die waren genauso, Cordelisha, die waren auch ganz, ganz eng bei mir, wenn ich traurig war. Ja. Also das erzählen auch viele, dass sie sagen, die Tiere sind dann ganz nah.
Deine Hochsensibilität in Bezug auf Tiere hattest du aber so gar nicht am Schirm als Kind, also damit vielleicht einmal zu arbeiten, sondern du wolltest Musikerin werden und hast tatsächlich mit Bryan Adams einmal auf der Konzertbühne Summer of 69 live vor 5000 Menschen am Bass gespielt. Hallo?
Ja.
Unglaublich, wie ist es dazu gekommen?
Das ist auch der Grund, warum ich auch zusätzlich zu der Tierenergetik und Tierkommunikation auch das Programm Rock Your Life geschrieben habe. Das ist so ein 6 Wochen Programm, ein Manifestationskurs, weil ich das manifestiert habe. Ich habe als 11-Jährige ein Konzert im Fernsehen gesehen von Bryan Adams.
Ja.
Bei dem Song Tonight habe ich gewusst, ich werde Bassistin und habe ab da jeden
Nein.
Abend geträumt, dass ich beim Bryan Adams auf der Bühne stehe. Ich habe sogar geträumt, dass es ein schwarzer Bass ist, was es dann auch war. Also das war einfach ein schwarzer Bass. Es konnte natürlich nicht anders sein, als dass der Bass dann wirklich schwarz war. Und das Schöne war, wie es dann soweit war, also 1983 war das, dass ich das Konzert gesehen habe, dass mein Traum geboren wurde. Und 1997 habe ich an das überhaupt nicht mehr gedacht.
Das
Und ich war
ist
damals auf meinem
so. Ich
fünften,
habe das jetzt schon ein paar Mal
genau,
erlebt. Wenn du deine
wenn du
Wünsche
loslässt.
vergisst,
Ja,
die weg
genau.
sind, dann werden sie wahr.
Es ist brutal schwer, wenn du dir was ganz, ganz arg wünschst, dann musst du es im Grunde vergessen. Dann darfst du es dir wünschen, so wie ein Luftballon aufblasen und dann
Genau.
loslassen
Zack
und
und
dann ins
weg.
Universum schicken. Ja. Weil ich habe halt zufällig, ich sage unter Anführungszeichen zufällig, im Februar einen Freund gehabt, der Bassist war. Der hat mir seinen alten Bass gekauft. Ich habe damals erst begonnen, weil ich habe als Kind Klavier gespielt. Und den Bass, den ich mir gewünscht habe, die Bassgitarre habe ich nie bekommen. Und das war aber gut so, weil mein Wunsch ist immer mehr gewachsen und immer mehr gewachsen. Und dann 1997 habe ich dann begonnen, mir selbst Bassspielen beizubringen, im Februar. Und im April war das mein damals fünftes Bryan Adams Konzert. Und es war die erste und einzige Tournee, wo er wirklich Leute aus dem Zuschauerraum auf die Bühne raufgeholt hat, um ein Instrument zu
Oh Gott.
spielen. Und er hat damals einen Sänger, einen Gitarristen und einen Bassisten, beziehungsweise eine Bassistin auf die Bühne raufgeholt. Und wie ich dann auf der Bühne war, das war das Interessante, dann war das für mich so eine vertraute Situation, weil ich das ja in meinem Kopf schon tausende Male erlebt habe.
Unglaublich. David Taylor, der Bassist von Bryan Adams, James Redfield, Kurt Fenkert und deine Eltern gehören zu den Menschen, die dich und dein Leben besonders geprägt haben. Inwiefern? Also beim David Taylor wissen wir es ja jetzt schon.
Ja,
Was ist mit
das ist
James
klar.
Redfield?
James Redfield hat die Celestine-Bücher geschrieben in den 90er Jahren. Die Prophezeiung von Celestine, dann die 10. Prophezeiung, das Geheimnis von Shambhala und im Jahr 2012 die 12. Prophezeiung. Und ich habe jetzt, nicht zufällig, ich habe jetzt vor kurzem bei seiner Tochter so ein 10 Wochen Celestine-Mentoring-Programm mitgemacht. Und da habe ich sie auch gefragt, wie er diese Inhalte, das sind im Grunde Abenteuerbücher, aber diese Bücher haben mir so viele Antworten auf die Frage in meinem Leben gegeben,
Wie zum Beispiel.
was Déjà-vus betrifft, unsere Seelenvision, was ein Déjà-vu ist. Ja? Wir haben natürlich in der Schule gelernt, was im Gehirn da passiert, und ich habe das nie verstanden. Und er hat aber erklärt, bevor wir inkarnieren, haben wir als Seele einen Plan. Wir haben eine Vision, wie unser Leben verlaufen sollte, welche Lernaufgaben wir machen wollen, was wir lernen wollen, was wir erfahren möchten. Und wenn wir dann inkarniert sind, vergessen wir natürlich, was wir unserer Seele gewünscht haben. Aber an gewissen Punkten kommt diese Erinnerung der Seele hoch. Wenn wir an, natürlich, wir haben den freien Willen, wir können nach links oder nach rechts gehen, wir können unserer Seelenvision folgen oder einen anderen Weg einschlagen. Und wenn wir so ein Déjà-vu haben, dann ist es die Erinnerung und somit auch die Bestätigung, dass wir unserem Seelenweg folgen. Und das war für mich sofort so stimmig. Und weil ich weiß, mein erstes Déjà-vu war, ich glaube, da war ich 8 Jahre und ich bin zu meiner Mutter gelaufen und ich habe gesagt, Mutti, ich glaube, ich bin eine Hexe. Ich
Oh,
habe
man kriegt
wirklich Panik gehabt.
Gänsehaut
Ich
gerade.
hab das schon, ich bin eine Hellseherin, ich habe das schon vorher gesehen. Und meine Mutter hat aber dann versucht zu erklären, was ein Déjà-vu ist, und ich habe es nicht verstanden. Es war
Ja.
total irre, weil es so intensiv war.
Kurt Fenkert hat dich dazu
Ja.
gebracht, dich mit der Macht des Unterbewussten zu beschäftigen. Was ist da deine
Ja.
Haupterkenntnis?
Dass wir selber die Erschaffer unseres Lebens sind. Es geht darum, für mich, und das finde ich ist das Wichtigste, wir sind nicht die Opfer hier, wir sind die Erschaffer unserer Realität. Wir schreiben unser Leben. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel Kartenreadings mache und jemand fragt mich nach der Zukunft, das ist unprofessionell, unseriös, jemand die Zukunft zu sagen, weil die Zukunft schreiben wir selbst. In jedem Moment, in jedem Wort, das wir sagen, mit jeder Handlung, mit jedem Schritt, den wir tun, schreiben wir oder lenken wir unsere Zukunft. Und beim Kurt Josef Fenkert, dieses Seminar habe ich in den 90er Jahren besucht. Meine Mutter hat mich damals mitgenommen, mich und meinen Bruder. Und da zu verstehen, welche Programme bei uns im Unterbewusstsein laufen, ja, weil unser Bewusstsein sind 20%, im Unterbewusstsein sind 80%. Und da sind alle Muster, alle Glaubenssätze abgespeichert.
Wow.
Und wenn wir da schauen, wir brauchen es nur, wir haben natürlich keinen bewussten Zugang zu unserem Unterbewusstsein, weil es ja das Unterbewusstsein ist. Aber wenn wir uns unsere Realität anschauen, als Spiegel unseres Unterbewusstseins, dann können wir sehr wohl sehen, welche Programme da laufen, welche Muster, wie wir die Welt sehen. Wenn sich immer wieder etwas wiederholt, dann haben wir hier wohl einen limitierenden Glaubenssatz. Und dann können wir aber bewusst damit arbeiten und es zu einem Positiven transformieren. Und das finde ich so faszinierend, weil das
Absolut.
kann jeder.
Ja.
Ja.
Deine Eltern, um es ganz kurz zu fassen, haben dich gelehrt oder dahingehend geprägt, wie du nicht sein möchtest. Wie darf ich denn das verstehen?
Ja, weil ich habe immer, also für mich war es lange Zeit so, dass ich, wir müssen lernen von den Eltern und für mich war das auch so, ich habe lange die Meinung, die Eltern müssen perfekt sein. Ja? Eltern müssen perfekt sein und wie ich gemerkt habe, nein, sie sind genauso Menschen, sage ich jetzt mal, mit Fehlern und das dann zu erkennen, dass ich nicht so sein muss wie meine Eltern, sondern dass ich auch wählen kann, einen anderen Weg zu gehen, anders zu handeln, anders zu reagieren, mich anders zu entscheiden, das war für mich so ein Ausbrechen, ja, weil wir sind schon alle irgendwie in einem Familienmuster, ich will nicht sagen gefangen, aber wir fahren damit. Und wenn wir dann aber mal schauen, will ich das überhaupt? Will ich da mitschwimmen oder will ich einfach ausbrechen aus einem, das kann über viele Generationen gehen, ein Muster, das sich wiederholt, das wirklich von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und dann einmal stehen zu bleiben und zu schauen, will ich das überhaupt oder will ich es ändern? Ja? Und dann schauen, wie man eben auch dieses Muster
Weil du
transformieren
sagst,
kann.
will ich das? Ich bin ja der Meinung, dass Menschen die sogenannten A-Punkt-Punkt-Löcher in unserem Leben nur dazu da sind, um uns von Dingen abzuhalten, zu bewahren, die nicht für uns bestimmt sind. Ja? Wenn die das wüssten, dass sie uns eigentlich einen Gefallen tun, wie siehst denn du
Ja.
das?
Okay, darf ich das sagen?
Natürlich.
Darf ich das, weil Robert Betz nennt es die Arschengel. So, jetzt habe
Ja,
ich es gesagt.
ja.
Aber es ist ein offizieller Ausdruck von dem Buchautor und Speaker Robert Betz. Er nennt Arschengel die Seelen, mit denen wir uns auf Seelenebene vor in der Inkarnation vereinbaren, dass wir uns hier treffen. Und sie geben uns dann eine Aufgabe, eine Herausforderung, die wir bewältigen dürfen, der wir wachsen dürfen, ja? Und der wir lernen dürfen. Natürlich, auf Seelenebene freuen wir uns darüber, dass sich diese Seele zur Verfügung stellt. Hier in der Inkarnation, wo wir das vergessen haben, sind es die Menschen, die uns am meisten verletzen, die uns am meisten herausfordern, über die wir uns am meisten ärgern oder kränken. Und dann sich zu erinnern, dass wir uns möglicherweise das ja genauso gewünscht haben. Und dann zu schauen, was kann ich in mir ändern? Was habe ich angezogen, ja, dass mir das passiert ist? Und was kann ich in mir ändern, dass ich das nicht mehr erleben muss?
Du sagst es gerade ändern. Auf deiner Homepage www.angel-touch.at habe ich etwas über einen Frauenkreis gelesen und aktuell geht es da um den Mut zur Veränderung. Der
Ja.
Seelenvertrag muss nicht eingehalten werden. Wie darf ich denn das
Ja.
jetzt dann verstehen? Chaos pur.
Also das war für mich auch ein wahnsinnig lehrreiche Erkenntnis. Vor ein paar Jahren habe ich noch mit einem Kollegen aus England diskutiert, weil ich gesagt habe, nein, wir müssen doch unsere Seelenverträge einhalten. Ja? Wir müssen doch das, was wir uns auf Seelenebene vereinbart haben, halten. Und der hat zu mir gesagt, nein, Karin, das müssen wir nicht. Wir können auch genauso, wir haben den freien Willen. Wir können genauso sagen, ich löse mich jetzt daraus. Wenn wir immer an etwas arbeiten, an einem bestimmten Thema, an einem bestimmten Muster, mit einer bestimmten Person, und das lässt sich nicht auflösen, weil es gehören ja schließlich immer zwei dazu. Ja? Wir können die beste Intention und wirklich unser ganzes Herz da reinlegen. Wenn die andere Seele oder der Mensch entscheidet, das nicht auflösen zu wollen, dann rennen wir gegen eine Wand. Und das habe ich jetzt erkannt. Und dass wir speziell in unserer Ahnenreihe da auch die Freiheit haben, die alten Seelenverträge aufzulösen, um wirklich frei zu sein und unseren Weg zu gehen.
Wird auch getrommelt im Frauenkreis eigentlich, weil ich weiß ja, dass du sehr viel vom Schamanismus hältst, eine der
Ja.
ältesten Heilmethoden der Welt und schamanische Trommelreisen einmal im Monat anbietest.
Genau, ja. Das kombiniere ich zwar jetzt noch nicht mit dem Frauenkreis, das ist aber eine hervorragende Idee, weil
Okay.
ich finde, dass Meditationen wirklich tiefer gehen. Ja?
Ja.
Also in einer Meditation mit Musik kommt man auf den Alpha-Zustand, in einen meditativen Zustand. Mit der Trommel kann man sehr wohl noch tiefer in einen Trance-Zustand kommen. So reisen ja die Schamanen in die Anderswelt.
Ich wollte dich
Also, und das
gerade
ist das, was wir
fragen,
im
eben,
Lagerfeuer.
wofür
Ja.
ist das Hilfsmittel, also Klangschalen, Rasseln oder Trommeln
Ja,
eben,
genau.
wie haben die Schamanen
Ja.
diese Hilfsmittel genutzt und wozu? Anderswelt ist da das
Ja.
Stichwort. Was ist da alles möglich in
Genau, also die
Anderswelt?
Schamanen benutzen Frequenzen. Frequenzen ist übrigens auch ein Teil der Tierenergetik-Ausbildung. Sie nutzen Frequenzen eben mit Trommel, Rassel oder Klangschalen, um in einen anderen Seinszustand zu kommen, um die Gehirnwellen so zu verlangsamen, dass sie in einen Trance-Zustand gelangen, um dann in die Anderswelt zu reisen. Die Anderswelt ist einfach nur dieser Zustand. Und also dieser Seinszustand, wo man komplett das Ego oder den Kopf frei hat oder beziehungsweise ausgeschalten hat und den Kanal offen hat, um mit den Ahnen zu kommunizieren, um sein Krafttier zu treffen, um auch wenn Schamanen sind ja im Grunde Heiler, der Schamanismus ist die älteste Heilmethode der Welt, um Informationen zur Heilung des Patienten zu
Ja,
bekommen.
aber wenn du
Ja.
da auch in der Anderswelt bist, wie bringst du denn deine Leute wieder zurück?
Mit der Trommel. Du kannst mit der Trommel, mit der Geschwindigkeit der Trommel, ja, du beginnst langsam und dann steigerst du das auf 4,5 Hertz. Das heißt, 4,5 Schläge pro Sekunde, ja, und dann verlangsamst du es wieder. Also du bist schon, und das sage ich auch immer, wenn mit mir jemand auf diese schamanische Reise kommt, wir sind immer in Kontrolle unseres Körpers, ja. Es braucht keine Angst haben, dass er dann weg ist und
Ja,
nicht mehr zurück
wegdriftet
kann.
und nicht
Also
mehr
jeder
zurück
hat,
kannst.
genau, es geht um die Bereitschaft. Wenn du bereit bist und dich auf die Reise einlässt, dann kannst du aber genauso wieder zurückkommen. Es ist noch keiner, obwohl ich auch immer ja bei der Meditation in den Zauberwald reise und danach immer frage, sind alle wieder zurückgekommen? Weil viele sagen, oh, ich wollte dort bleiben. Nein, jeder ist frei, wieder zurückzukommen.
Zurück eigentlich wohin? Wie nennt man das, wo wir uns bewegen, wir beide uns jetzt unterhalten, das hier und
Ich finde
jetzt
ja schon
oder?
langsam, dass das, wo wir jetzt sind, eigentlich gar nicht die Realität ist. Aber das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit reichen, weil ich wirklich der Meinung bin, dass dieses höher schwingende unser wahres Zuhause ist oder unsere wahre, wo wir wirklich uns finden. Ja? Hier sind wir in einer sehr grobstofflichen Energie, wo wir ganz viel mit Ego auch Konflikten umgeben sind, ja. Und wenn wir uns auf diese höher schwingende, feinstoffliche Frequenz begeben, dann haben wir diese Verbindung zu unserer Seele und zur Weisheit. Und dann ist da eigentlich für mich die wirkliche Wahrheit verborgen. Liegt die wirkliche Wahrheit verborgen?
Als Humanenergetikerin bietest du neben Reiki und Kartenreadings, Heart-to-Heart-Sessions auch
Ja.
Babyflüstern an.
Ja.
Wann
Ja.
hast du das für dich, für uns entdeckt und welche Erfahrungen hast du gemacht? Magst du uns von deinen letzten beiden Malen Babyflüstern berichten?
Ja, Babyflüstern ist was ist so extrem Entzückendes. Es ist im Grunde die gleiche Technik wie in der Tierkommunikation. Wir verbinden uns telepathisch. Und beim Babyflüstern geht es darum, dass Babys, Kleinkinder oder sogar noch das Ungeborene, ja, auch schon eine Stimme hat, aber die der Mensch natürlich oder die Eltern nicht verstehen können. Aber auf der telepathischen Ebene hat es genauso schon etwas weiterzugeben, ja. Du kannst mit dem Ungeborenen sehr wohl schon kommunizieren und fragen, wie willst du denn, dass deine Geburt, das machen manche Eltern, ja, was wünscht sich mein Baby für die Geburt, welches Umfeld, welche Musik, ja, ich finde das so schön.
Und
Und
bekommst du dann
dann
auch Feedback,
speziell,
dass das gestimmt hat?
ja, es ist nämlich dann meistens so, dass ich dann über die Geburt hinaus noch immer wieder kommunizieren darf. Mit dem Geboren. Das ist für mich auch so faszinierend, den Weg zu verfolgen, ja, vor der Geburt und dann nach der Geburt. Und nach der Geburt ist es oft das Thema, ebenso wie ich gesagt habe, Babys, Kleinkinder nehmen halt sehr viel, nehmen alles wahr, was die Eltern nicht wahrnehmen. Und das ist oft der Grund auch, warum sie sich vielleicht im Dunkeln fürchten, warum sie weinen. Und wenn sie dann im Babyflüstern darüber erzählen können, beziehungsweise mir vermitteln können, was sie sich wünschen, ja. Ob das irgendwo, es war mal eine Salzkristalllampe oder eine Musik oder ein bestimmtes Kuscheltier, dass sie sich dann sicher fühlen. Beziehungsweise, wenn ich ihnen auch in den Babyflüstern erklären kann, dass es ganz normal ist, dass da vielleicht die verstorbenen Großeltern vorbeischauen. Es war ja auch mit Tieren, mit verstorbenen Tieren, dass sie gesehen werden. Ja? Der Hund ist gestorben und die Tochter sagt immer Hund, Hund, Hund. Und dann habe ich eben mit der Tochter kommuniziert,
Ja.
also Babyflüstern gemacht, ihr das erklärt und auch mit dem verstorbenen Hund kommuniziert.
Also ich kann mir vorstellen, das zehrt schon auch sehr an den eigenen Kräften. Deshalb, was tust du für dich, um wieder aufzutanken?
Ja, das ist das Spannende. Also ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass ich am Anfang nur mit Tieren arbeiten wollte, weil ich eben die Angst gehabt habe, dass ich meine Energie verliere. Tatsächlich ist es aber umgekehrt, dass mir die Arbeit wirklich Energie gibt. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass mein Vater war auch selbstständig und er hat ständig gearbeitet und ich habe gesagt, ich werde nie selbstständig. Ja. Da muss man ja ständig arbeiten und jetzt bin ich genau wie er, weil ich es einfach liebe. Trotz allem ist es total wichtig zu schauen, dass wir in unserer Energie sind. Ja, ob das jetzt nach der Tierkommunikation ist oder nach dem Babyflüstern oder nach der Sitzung natürlich mit einem Klienten, dass ich dann wieder schaue, die Verbindungen durchtrennen, ja,
Wie
wie man
machst
das
du
sagt,
das?
energetisch, die energetischen Verbindungen. Ich räuche wahnsinnig gerne. Dadurch, dass ich eben schamanisch arbeite, räuche ich räuche mich, ich räuche den Raum. Aber nicht aus Angst, sondern das ist schon so mein Ritual. Manchmal nehme ich auch die Trommel und trommel mich mal ab, trommel den Raum ab. Es geht ganz viel durch Visualisierungen. Ich arbeite gern, ich nenne das, das ist eine Technik, die ich selbst kreiert habe, die Phoenix Fire. Das
Okay.
heißt, ich atme, ich stelle mir vor, wie ich durch mein Kronenchakra das kosmische Licht einatme, bis zu meinem Solarplexus. Solarplexus ist ja unsere kleine innere Sonne. Und beim Ausatmen breitet sich diese Sonne oder dieses Feuer so aus, dass es dann unseren ganzen Körper umgibt oder meinen ganzen Körper umgibt. Und dann alles verbrennt, was nicht zu mir gehört. Ja, alle, jetzt gar nicht negative Energien, aber alle Fremdenergien, ja, die einfach nicht zu mir gehören, und wie die dann, wie die Asche zu Boden, fällt. Und das wiederhole ich dreimal. Und das Spannende ist, wenn es wirklich viel war, das ich mit mir herumgetragen habe, dann ist, diese Asche, die ich visualisiere, oder das Feuer zu Beginn noch dunkelrot, schwarz fast. Und bei der dritten Wiederholung ist es schon ein wunderschönes, gelb-orangenes Feuer. Und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich wieder bei mir. Also, das kann, ich glaube, es ist auch so schön, wenn man dem Menschen sagt, schau mal, was deine Technik ist. Weißt du? Dass man sich zwar etwas anhört, aber dann schaut, okay, fühlt es sich stimmig an für mich oder habe ich eine andere Technik? Man kann sich einen Wasserfall vorstellen, wenn man lieber mit dem Element Wasser arbeitet, einen Wasserfall, der einen reinigt, innerlich und also
Ist es
auch
in Wirklichkeit
Chakren
auch
und
so ein
äußerlich.
bisschen autogenes Training?
Also es ist die Visualisierung, ja. Autogenes Training. Zum autogenen Training gehört im Grunde Visualisierung dazu, ja. Aber für mich ist es so, dieses extrem geniale Werkzeug, das wir mit unserer Gedankenkraft zur Verfügung haben, nämlich unsere inneren Bilder, unsere Visualisierungen. Und dass das noch stärker ist eigentlich als Worte, ja, weil die Visualisierung noch mehr ein Gefühl kreiert und unser Herz. Das hat ja das HeartMath Institute festgestellt. Also wenn wir etwas denken oder sagen, dann hat das ein Magnetfeld oder kreiert ein elektromagnetisches Feld um uns herum. Was wir aber fühlen in unserem Herzen, ist 5000 Mal stärker. Und wenn man sich das vorstellt, unsere Gefühle, da können wir noch so oft sagen, ich bin gesund, ich bin gesund. Wenn wir in unserem Herzen Angst spüren, ist das stärker. Deswegen ist es so wichtig, was fühlen wir?
Ich habe auch irgendwo mal gelesen, wenn du lachst oder lächelst,
Ja.
haben negative Gedanken keine Chance. Was
Ja.
sagst denn du
Es ist
dazu?
tatsächlich so, dass die Muskulatur im Gesicht, ja, die Botschaft an das Gehirn weiterleitet und vom Gehirn dann ins Herz. Also das heißt, wenn du es schaffst, wenn du traurig bist oder wenn es dir schlecht geht, eine Minute wirklich zu lächeln, diese Gesichtsmuskulatur, gib diese Information weiter, egal wie es dir vorher im Herz ging, ja. Also man kann das wirklich beeinflussen. Ich finde das genial. Ich finde das wichtig zu wissen.
Kommt daher dein Lebensmotto, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag?
Das ist gut, ja. Unbedingt, unbedingt lächeln. Also ich finde überhaupt, Humor auch die beste Medizin. Humor, Lachen. Man darf das nicht unterschätzen. Das klingt so banal, aber es ist auch der beste Weg zur Heilung. Ja, Freude, Lachen.
Liebe Karin Brüer, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Liebe für dich, viel Leichtigkeit und Freude. Bis bald.
Danke. Vielen Dank für die Einladung.